Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Versendet. Sehe ich schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und Clemens, es ist mittlerweile Folge 15.
15? Unglaublich. Schon lange zweistellig.
Es ist nicht zu glauben, aber es ist wunderbar. Und am Anfang erstmal Werbung in eigener Sache. So muss man es wirklich sagen, weil, Leute, ihr könnt für uns abstimmen. Und zwar als bester Newcomer beim Deutschen Podcast-Preis. Weil wenn ihr der Meinung seid, dass wir hier wertvollen und ja auch unterhaltsamen Content liefern und wir uns eure Stimme verdient haben, dann unterstützt uns gerne.
Am schnellsten geht das über unsere Homepage www.dasversendetsich.com. Da findet ihr auf der Startseite direkt den Button zum Voting. Und dann könnt ihr dort für uns abstimmen, ohne Anmeldung, ohne Mailadresse, ohne AGBs, einfach nur abstimmen und fertig. Und unser ewiger Dank ist euch sicher.
Mhm. Bis 20. Mai übrigens geht die Online-Abstimmung.
20. Mai.
Ja. So, und jetzt aber heute zur heutigen Folge, so wollte ich sagen, und zu unserem heutigen Gast. Wir beschäftigen uns ja in unserem Podcast mit der Frage, was braucht's für einen erfolgreichen Auftritt? Und heute wollen wir unter anderem der Frage nachgehen, wie gelingt ein erfolgreicher Auftritt auf der politischen Bühne? Wir haben 2024, wir haben ein Superwahljahr, Europawahl, Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen, Brandenburg. Da ist viel los.
Wie funktioniert eigentlich diese politische Kommunikation und wie setzt man Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten so in Szene, dass sie von uns und euch, den Wählerinnen und Wählern, gewählt werden? Und natürlich schauen wir auch ein bisschen über die Politik noch raus. Das und noch vieles mehr haben wir eine Frau gefragt, die es wissen muss, denn sie war Newsroom-Chefin der SPD und hat mitgeholfen, dass Olaf Scholz Bundeskanzler geworden ist.
Und nicht nur das, sie war zuvor Leiterin der Social-Media-Abteilung der Bild. Sie war Chefin vom Dienst für Audience Development beim Spiegel. Heute ist sie als freischaffende Kommunikationsberaterin, Spin-Doktorin, Digitalstrategin und Kampagnenexpertin unterwegs.
Es gibt sehr viel zu besprechen mit Karline Mohr.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol.
Und ich sage herzlich willkommen, Karline Mohr. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Karline, erste Frage. Was ist die letzte gute Geschichte, die du gehört oder gelesen hast und wo du gesagt hast, die war richtig top?
Alles ist eine gute Geschichte. Zum Beispiel, wie ich gestern mit meiner kleinen Tochter, die ist gerade ein Jahr alt geworden, auf dem Spielplatz war. Und diese Tochter hat auf diesem Spielplatz eine tote Ratte ausgegraben und fröhlich durch die Luft geschwenkt. Und jetzt muss man dazu sagen, dass der Vater, er ist der Vorsichtige in dieser ganzen Beziehung und er sagt immer dreimal häufiger, oh Vorsicht, oh Achtung, oh festhalten als ich. Und dann sitzen wir also auf diesem Spielplatz, das Baby sitzt da, schwenkt eine tote Ratte über dem Kopf und der Vater springt auf, rennt dahin. Und ich habe ihm später erzählt, dass ich in dem Moment dachte, ach, was ist denn jetzt schon wieder, weil ich es nicht so schnell gecheckt habe. Und keine 30 Minuten später sitzen wir im Café und ich kriege mit, wie er den Nachbarn erzählt. Und dann sagt sie, was ist denn jetzt schon wieder? Und ich sage, das Baby schwenkt eine tote Ratte. Und ich dachte, ja, so ähnlich, aber gut erzählt. Gute Geschichte.
Ja, also der Vater deines Kindes hat's gecheckt, wie es funktioniert, oder?
Er sagt immer, er nutzt nur meine Methoden, sagt er.
Ja. Und wann hast du so eine richtig miese Story gesehen, wo du vielleicht hast, da haben für bestimmt 1000 Leute und Agenturen dran gearbeitet, das war aber trotzdem schlecht?
Also heute tatsächlich, da kann ich aber nicht so viel drüber sprechen, weil da ging es um einen Kunden. Tatsächlich und um die Kommunikationsstrategie. Und da ging es tatsächlich darum, dass dieser Kunde einer Kommunikationsagentur sehr viel Geld dafür bezahlt, um Social Media Postings zu schreiben. Und ich habe mich da heute 2 Stunden hingesetzt und es tat mir auch ein bisschen leid, aber ich habe es halt komplett auseinandergenommen mit der Quintessenz zu sagen, so dafür dürft ihr Leute nicht bezahlen, dass die euch sowas schreiben.
Ja, das ist so habe ich dich auch irgendwie, also wir kennen uns ja nicht so richtig, aber so dieses Straighte, dieses Taffe, so erlebe ich dich auch. Also da, du machst dann einfach auch eisenharte Ansagen, oder?
Dafür werde ich ja bezahlt.
Das wollte ich gerade sagen. Deswegen hat man dich ja auch gebucht und gesagt, so, guck da mal drüber. Und hast du gesagt, nee, Leute, so geht's halt nicht.
Nee, ich verkaufe keinen Quatsch. Das fiel mir immer schon schwer. So, ich bin sehr gut darin, Dinge zu verkaufen. Ich bin sehr gut darin, mich selbst zu verkaufen. Aber ich fühle mich schlecht dabei, wirklich so den Leuten Mist anzudrehen. Habe ich, nee.
Keinen Bock und auch keine, ja, ist ja auch ein bisschen auch so eine moralische Sache, oder?
Ich wünschte, ich könnte jetzt sagen, ja, aber ich weiß gar nicht, ob das was mit Moral zu tun hat. So, es nervt mich einfach, wenn Leute was erzählen und so tun, als hätten sie recht und als wüssten sie alles. Und es stimmt aber einfach nicht. Ja, so hier immer natürlich vielleicht, ja, also ich glaube, ich finde es einfach wahnsinnig nervig, sowas.
Handwerk.
Karline, was macht denn für dich eine gute Story aus? Wann ist eine Geschichte eine gute Geschichte?
Wenn sie einen starken Plot hat, also wenn sie erzählt, also der ein starker Plot beantwortet die Frage, was passiert als nächstes? Und wenn die Geschichte eine starke Geschichte hat und die Geschichte fragt danach, findet mich das Glück?
Okay, findet mich das Glück. Das musst du nochmal übersetzen für uns. Wir haben es noch nicht geschnallt, glaube ich.
Bei einer guten Geschichte geht es immer darum, dass sie uns etwas über das Leben erzählt, dass sie etwas größer ist als der Alltag, dass sie Momente verdichtet zu etwas, das den Dingen Sinn gibt am Ende. Ich glaube, das macht eine gute Geschichte aus, dass sie die Dinge so anordnet, dass sie so wirken, als wäre es schon die ganze Zeit so geplant gewesen. Und das beantwortet ganz oft die Frage nach dem Glück.
Und ist dann Glück aber nicht immer ein Happy End, oder?
Nicht immer, nee. Wenn man sich eine Geschichte, aber das ist auch das Schöne, wenn man sich jetzt eine Geschichte komplett ausdenkt, das ist ja unterschiedlich, ne? Ob man eine Geschichte erzählt, die man erlebt hat, so wie hier mein starker toter Ratteneinstieg, die aus sehr, ne, aus einem wahren Geschehen heraus ein bisschen zugespitzt wurde, oder ob man sich eine Geschichte ausdenkt. Und das Gute an einer ausgedachten Geschichte ist ja, dass man sie so auflösen kann, dass sie am Ende Glück ergibt. Und das, ich bin großer Fan vom Happy End. Und Erich Kästner hat mal gesagt, ich glaube, ich krieg's nicht mehr wörtlich hin, aber er hat sinngemäß gesagt, eine gute Geschichte muss nicht genau so passiert sein, aber eine gute Geschichte muss genau so hätte passieren können.
Mhm. Ah, ja. Mhm. Mhm. Ja. Also sie darf nicht zu unrealistisch klingen, irgendwie so, dass man denkt, oh, es ist schon sehr konstruiert, ja. Sondern ja, hätte schon sein können. Ja, okay.
Sie muss eben, wie gesagt, die Dinge ordnen und ihnen einen Sinn geben. So tun, als hätte von Anfang an alles so sein müssen.
Ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem es war, aber von irgendeinem dieser Top-Speaker, die ja ganz viel unterwegs sind. Und da hat mal einer gesagt, Kindern erzählen wir Geschichten, damit sie einschlafen. Erwachsenen erzählen wir Geschichten, damit sie aufwachen. Was ist da aus deiner Sicht dran?
Ich habe gerade darüber nachgedacht. Ja, wahrscheinlich, das ist jetzt nicht eine Interpretationsarbeit am späten Abend. Kinder haben ja, glaube ich, ein sehr aufregendes Leben, weil alles neu ist, weil sie alles entdecken müssen. Ne? Die sind ja hellwach, die übersehen nichts, die verstehen alles. Das heißt, die Kinder brauchen wahrscheinlich tatsächlich die Geschichten zum Beruhigen, zum Runterkommen. Geschichten, an denen sich alles ordnet am Ende. Und die Erwachsenen, wir gucken ja nur noch auf die Dinge, die wir sehen wollen. Wir nehmen ganz viel einfach hin, weil es so ist oder schon immer so war oder weil wir eh nichts dagegen tun können. Wir hinterfragen die Sachen nicht mehr. Das passiert uns ja allen bei ganz vielen Dingen. Und dadurch, das merken wir ja ganz oft durch die Kinder, weil die uns Sachen fragen und man denkt, ah ja, stimmt, das habe ich lange nicht mehr hinterfragt, warum das so ist. Und deswegen, daher kommt vielleicht diese Idee des Aufwachens im Kleinen wie im Großen, dass wir Geschichten brauchen, die uns wieder anstoßen und uns eben auch zeigen, dass Dinge nicht so selbstverständlich sind, wie wir denken, aber auch, dass es Dinge gibt, die man ändern muss. Mhm.
Werden wir mal vielleicht noch ein bisschen konkreter, weil das auch so ein bisschen dein Fachgebiet natürlich ist. Wie macht man denn komplexe politische Inhalte, und die sind wirklich oft sehr komplex, wie wir alle wissen, allgemein verständlich in Geschichten? Wie geht das?
Ich finde, in dieser einen Frage stecken sehr viele andere Fragen drin. Als ich zur SPD gegangen bin zum Beispiel, ich kann dir erzählen ein bisschen, wie ich da vorgegangen bin. Ich meine, in dieser Frage stecken viele verschiedene Fragen drin, weil es darum geht, erzählt man gerade, geht es um ein spezielles Thema? Also versucht man, eine Geschichte im Kleinen zu erzählen? Also zum Beispiel, die SPD will endlich Hartz IV abschaffen. Wie erzählt man das? Oder erzählt man eine große Geschichte? Warum brauchen wir eigentlich Sozialdemokratie? Und als ich überlegt habe, ich möchte in die Politik gehen, und da war ich mir gar nicht so sicher, für welche Partei ich laufen möchte. Und dann habe ich eben ganz viele Menschen gefragt, also ich bin eine klassisch Rot-Grün-Wählerin, und dann habe ich halt viele Grüne und Rote gefragt, warum eigentlich SPD? Warum die Grünen? Und bei der SPD ist mir das ganz oft begegnet, dass mir Leute erzählt haben, das Stichwort Gerechtigkeit erwähnt haben und mir erzählt haben, sie sind der Erste in der Familie, der studieren kann, weil es plötzlich BAföG gab. Nur solche Sachen, Gerechtigkeit. Das heißt, als ich bei der SPD angefangen habe, dachte ich, das muss man doch nochmal erzählen. Das ist doch die eigentliche Geschichte. Wofür steht Sozialdemokratie? Ich habe mich angefangen, da einfach so ein bisschen reinzufuchsen und vielleicht eben auch wie so ein bisschen wie ein Kind, weil ich war neu in der Politik und mich wirklich gefragt habe, was ist denn das Geile an Sozialdemokratie? Und wenn man eben Menschen, SozialdemokratInnen fragt, warum Sozialdemokratie, dann fangen die an zu leuchten und dann fangen die an, Geschichten zu erzählen. Wirklich tolle Geschichten. Und das hat mich total berührt. Und das hat mir auch gezeigt, das ist gut, damit kann ich arbeiten. Da lässt sich was erzählen, da steckt was drin. Und genau, also ich kann es noch weiter runterbrechen und sagen, das, was ich aus dieser Erkenntnis gemacht habe am Ende, zum Beispiel in dieser Partei, ich habe immer überlegt, wie kriegt man denn diese ganzen Geschichten, die Menschen erzählen über Sozialdemokratie, was ihnen das bedeutet, wie kriegt man das in großen, in Format, in eine Kommunikation, wie erklärt man, ne? Also darum geht es ja, wie erklärt man Politik, also wie erklärt man Sozialdemokratie? Und dann haben wir das Projekt einer von 400.000 gestartet. Die SPD hat 400.000 Genossinnen und Genossen oder hatte sie zum damaligen Zeitpunkt. Und wir haben die besondersten Geschichten gesucht. Also die 100-jährige Antifaschistin, die eben schon als kleines Kind gegen Nazis aufstehen musste. Die junge Frau, die aus Belarus geflohen ist und Demokratie gesucht hat. Das sogenannte Gastarbeiterkind, das in Deutschland immer den eigenen Papa verleugnet hat und erzählt hat, was der alles Tolles arbeitet, obwohl der halt in der Fabrik war. Und diese Geschichten haben immer geendet mit dem Grund, warum dieser Mensch in die SPD eingetreten ist und was Sozialdemokratie für ihn bedeutet. Das ist sozusagen die Geschichte dieses Lebens, die endet damit, und deshalb ist für mich die Sozialdemokratie so wichtig. Und das war eines der erfolgreichsten Projekte im ganzen Wahlkampf, weil sich da Menschen versammeln konnten, weil da Menschen ihre Geschichte erzählen konnten. So, im ganz Kurzen. So kann man große Dinge klein erzählen.
Also auch wieder dann ganz konkret werden, wo die Leute einhaken können, wo sie sagen, so eine Geschichte kenne ich, oder bei mir war es so ähnlich, oder ich kenne jemand. Ich kenne diese Situationen, in der sich diese Menschen befinden.
Ja, es war etwas Emotionales, genau, etwas, wo Menschen mitmachen könnten. Und vor allem waren es ganz viele kleine Geschichten, die am Ende ja eine große ergeben haben.
Du hast jetzt gerade eben schon gesagt, die SPD, du hast den Newsroom bei der SPD geleitet. Jetzt werden draußen vielleicht manche sitzen und sagen, was hat sie gemacht? Den Newsroom bei der SPD geleitet. Was macht man denn da? Nimm uns mal mit, weil es war ja eine unheimlich spannende Zeit. Du hast deinen Teil dazu beigetragen, dass die Wahl für die SPD sehr erfolgreich war, dass Olaf Scholz Bundeskanzler werden konnte. Wie sah da dein Job aus? Nimm uns mal mit. Was hast du da gemacht?
Also bei einem Newsroom beschreibt im Prinzip eine Organisationsform. Die gibt es nicht nur in Parteien, sondern auch in Unternehmen oder eben journalistischen Verlagen. Und da geht es darum, Kommunikation zu organisieren, zu bündeln. Eben auch verschiedene Gewerke, also Ressorts oder Referate, wie auch immer man es nennt, auf eine Linie zu bringen, damit am Ende Kommunikation sozusagen aus einer Hand entsteht, an einem Strang entsteht. Und in meinem Newsroom sind eben ganz viele Kommunikationsstränge zusammengelaufen. Ihr müsst euch vorstellen, es gibt dann ein übergeordnetes Ziel in dieser Parteizentrale, wie zum Beispiel, Karline, wir müssen es irgendwie schaffen, dass Olaf Scholz erstmal in seiner eigenen Partei wieder besser ankommt, gut angenommen wird. Hast du eine Idee? Gibt es da Formate, die wir entwickeln können, um das hinzukriegen? Oder es geht darum, so ganz im Kleinen, hier kommt der zweite Lockdown in der Pandemie, die Kulturbranche läuft Sturm. Das und das sind die Botschaften, die wir setzen wollen, strategisch. Was, wie, ne, wieder, welche Formate, welche Podcasts, welche Social-Media-Aktivitäten muss es geben? Wie können verschiedene von Website über E-Mail, über Social-Media, über Messenger, wie kann man alles miteinander verbinden, um eine Kommunikation daraus zu machen? Welche neuen Kanäle brauchen wir vielleicht? Ich habe damals, weil es noch keinen WhatsApp-Newsletter gab, habe ich ganz neu Telegram auf die Beine gestellt, um Community-Wahlkampf machen zu können. So Dinge. Und dann wurde irgendwann Olaf Scholz Kanzlerkandidat und dann ging es um die Frage, was machen wir mit Olaf?
Ja, Olaf Scholz, unser aktueller Kanzler, man sieht ihn oft im Fernsehen, die legendäre Aktentasche, die schwarze, eine Hand parkt er immer irgendwo so am Anzugknopf und knubbelt da so ein bisschen rum. Er wirkt nicht so gerade extrovertiert, vielleicht auch typisch norddeutsch. Wie macht man Olaf sexy für potenzielle Wählerinnen? Also WählerInnen, ganz, um es ganz genau zu sagen, weil es sollen ja alle ihn wählen.
Oh, es fällt mir sehr schwer, jetzt gerade die Worte Olaf Scholz und sexy in einem Satz zu verarbeiten.
Musst du ja nicht. Ich habe es getan, aber das ist ja, muss ja nicht sein.
Die Frage, die dem vorausgeht, ist ja, wie sieht dieser Wahlkampf aus? Welche Wahlkampfstrategie geht es? Also zwischen wem läuft das Duell? Und es war total klar, weil das macht einen Unterschied in der Frage, wie muss man den Kanzlerkandidaten eigentlich darstellen? Also wäre Kanzlerkandidat bei der CDU, damals Friedrich Merz gewesen, dann wäre es total klar, da hätte man einen stärkeren inhaltlichen Wahlkampf führen können, weil da die Positionen sehr weit auseinander liegen. Mhm. Jetzt war es aber Armin Laschet und der ist im Vergleich zu Merz wirklich, wie soll ich sagen, näher an einem Olaf Scholz dran von den Positionen. Zum Zweiten war es so, dass ja nach 16 Jahren Angela Merkel abgewählt wurden. Und das heißt, es war auch klar, dass die Leute vor allem interessieren würde, was für ein Mensch will denn da ins Kanzleramt? Das war also auch klar, es geht um eine Personenwahl. Es geht darum, dass man einen menschlichen Wahlkampf führt. So, und damit kommen wir jetzt zu dieser Frage, wie macht man Olaf Scholz attraktiv für eine Wählerinnenschaft? Und da war total klar, es muss einerseits so relativ nah, oder man kann sich noch eine Merkel-Scheibe abschneiden, weil Menschen mögen das, was sie kennen und Gewohnheiten. Das heißt, es darf schon merkelig sein, muss aber gleichzeitig, und das war ganz wichtig, eben etwas Persönliches sein, etwas Authentisches sein, jemand sein, dem man vertrauen kann. Und da war tatsächlich eine der entscheidenden Aufgaben zu sagen, wie kriegen wir es denn hin, dass Olaf Scholz ein bisschen weniger scholzomatisch wirkt, ein bisschen weniger bürokratisch, ein bisschen weniger kühl. Wie kann man den aufmachen, damit Leute wirklich denken am Ende, ah, das ist ein guter Typ, da können wir uns vorstellen, dass der das gut machen wird mit unserem Land.
Und was würdest du denn jetzt sagen?
Nee, frag ruhig.
Nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, um Gottes Willen.
Und gleichzeitig ist das auch die Erklärung, finde ich, weil ich ahne schon, ne, dass deine Frage gerade sein, vielleicht hätte sein können, bist du denn jetzt immer noch zufrieden mit Olaf Scholz Performance oder ist der denn jetzt immer noch attraktiv für eine Wählerinnenschaft? Ich glaube, da muss man eben nochmal auf diese verschiedenen Rollen schauen. Ne? Im Wahlkampf war er Kanzlerkandidat und es war total klar, die Ansage war ganz klar, du musst aufmachen, du musst menschlich sein, du musst persönlich sein, du musst die Leute mit dir als Person überzeugen. Jetzt ist der Mann Kanzler, er ist Krisenkanzler, er ist Kriegskanzler, er braucht das Vertrauen von Leuten, dass er es kann, dass er es immer noch kann, ne? dass er diese Anführungsqualitäten hat, wenn man so will. Das heißt, dieses Fenster, in dem man im Wahlkampf diesen menschlichen Olaf Scholz gesehen hat, das ist gerade ganz weit zu. Die Bewertung, ob das, also das ist die Erklärung dafür, dass es gerade so ist, wie es ist. Die Bewertung, ob das die richtige Strategie ist oder nicht, ist nochmal eine andere.
Mhm. Nee, damit hast du schon meine Frage beantwortet, weil ich wirklich gefragt hätte, ist denn der Olaf Scholz, der im Wahlkampf, ich sage es jetzt mal bewusst, verkauft wurde, die Person Olaf Scholz, die verkauft wurde, ist die deckungsgleich mit dem Olaf Scholz, den wir heute haben? Aber du sagst ja ganz richtig, ich meine, es sind ja jetzt auch andere Zeiten und dann will ich nicht sagen, dass ich eine Person dann auch ändern muss, aber dass wir sie einfach anders wahrnehmen, dass wir ihn in einer anderen Rolle wahrnehmen. Und deswegen wird es da wahrscheinlich irgendwo ein Gap geben.
Genau, ich glaube, da geht es um die Wahrnehmung, da geht es auch um eine gewollte Wahrnehmung, dass Olaf Scholz derselbe Mensch ist, derselbe Politiker, der dieselben Ziele hat nach wie vor wie im Wahlkampf. Das ist auf jeden Fall so.
Was mich noch interessieren würde, Karline, so im Nachhinein, also du hast diesen Job 3 Jahre gemacht in einer schwierigen Zeit, also das war Corona, es war einen Wahlkampf zu stemmen. Wie viel Einfluss konntest du da letztendlich nehmen? Oder wie offen für Beratung sind denn unsere PolitikerInnen?
Das sind 2 verschiedene Fragen, oder?
Ja, du darfst ja auch beide beantworten oder nur eine.
Also wie viel Einfluss hatte ich am Ende in diesem Wahlkampf? Das ist ja so ein bisschen die Frage, wie viele WählerInnen-Stimmen hast du denn am Ende besorgt, oder? War das? Nee.
Ich glaube, das kann man ja auch schwierig sagen. Aber hattest du das Gefühl, also du kannst da schon richtig was bewegen sozusagen? Oder war es so, dass man sagt, so, naja gut, ich mache hier so einen Vorschlag nach dem anderen, aber es ist schon echt, was dann wirklich umgesetzt wird, ist dann schon...
Da kamen 3 Dinge zusammen, die sehr gut waren. Nämlich erstens hat der damalige Generalsekretär Lars Klingbeil, der auch sozusagen der Wahlkampfverantwortliche war, sich sehr bewusst dafür entschieden, jemanden wie mich von außen zu holen. Also ich kam da als Nicht-Genossin eben von außen noch nie in der Politik gearbeitet rein. Und Lars hat mir da sehr oft den Weg freigehalten. Also das ist ja immer auch eine Frage von, wie wird das von oben kommuniziert? Und es gab nicht wenig Menschen, die sehr misstrauisch mir gegenüber waren und die man wirklich überzeugen musste von dem. Das ist die 2 gute Nachricht, dass ich in meinem ganzen beruflichen Leben immer irgendwie geholt würde, um Dinge anders zu machen, um gegen irgendwelche Wände zu laufen, um Innovation zu bringen. Das heißt, ich habe eine sehr große Trickkiste, um Sachen durchzubringen. Also wirklich sehr viele sneaky Tricks. Das ist, glaube ich, nicht immer der offizielle Change Management-Prozess, aber ich weiß schon, wie man es hinkriegt, dass Dinge am Ende passieren. Und das Dritte war tatsächlich, dass es noch einen Verbündeten gab, mein direkter Vorgesetzter, der Kommunikationschef Florian Krumrey, der auch von außen kam, auch aus einer Agentur kam und der auch einfach Bock hatte, neue Sachen zu machen. Und in dem Moment, in dem du 3 Leute in Führungspositionen hast, die total bereit sind, mal andere Wege zu gehen, dann kriegt man auch Sachen durch, ja.
Und die PolitikerInnen, wie haben die dann so reagiert? Also die man quasi dann sieht, erlebt, weil die Kommunikationschefs und so, das ist ja für den normalen Wähler erstmal ganz weit weg.
Ja, das stimmt. Die einzelnen PolitikerInnen, wir hatten damals einen Generalsekretär, 2 Parteivorsitzende, also beziehungsweise in meiner Zeit gab es ungefähr 83 Parteivorsitzende. und dann, genau, gab es noch Olaf Scholz. Und ich kann jetzt gerade, denkt man vielleicht, dass Olaf Scholz besonders beratungsresistent ist. Das war aber überhaupt nicht so. Sondern er ist auch, wie ich finde, völlig verständlicherweise jemand, der in solchen Positionen brauchen Menschen oft einen Moment, um zu verstehen, was macht die Person da? Vertraue ich dieser Person, dass sie es gut mit mir meint und dass sie das, was sie macht, kann. Und das hat Olaf Scholz tatsächlich bei mir sehr schnell, da hat es sehr schnell Klick gemacht und wir konnten sehr gut miteinander arbeiten und er hat, also es ist auch wirklich ein sehr, sehr netter Mensch einfach. Der würde niemals einen Praktikanten oder irgendjemanden anraunzen aus dem Team, sondern der hat wirklich immer sehr brav gemacht, was ich mir gewünscht habe.
Das ist ja eine Idealvorstellung.
Ja, echt. Ich finde das so lustig, ne? Weil jetzt ist der irgendwie so Kanzler und davor war der so unter deinen Fittichen quasi mit, damit diese Kiste überhaupt zustande kommt, ne? Dass man das so klar kriegt, ne? Was der jetzt für eine Verantwortung hat und was für ein Standing der jetzt da hat, auch weltweit. Aber damit es dazu kommt, muss er halt auch auf Leute hören, ja, wo das erstmal ungewohnt ist für ihn. Telegram-Gruppe. Was ist das denn?
Ja, das war eine gute Idee. Na, ich glaube, dass und das ist eben auch diese Sache, gerade in der Politik oder wahrscheinlich immer auf den Chefinnen-Etagen, dass da der Kreis von Menschen, denen du wirklich blind vertraust, halt sehr klein wird. Ne? Weil, genau, das ist ja nicht immer nur darum geht, dass es jemand gut meint, sondern oft geht es dann um Karriere, um den eigenen Vorteil und so weiter. Und diese sehr kleine Gruppe an Menschen, denen man dann vertraut, auf die hört man dann aber auch oft. So ist so meine Erfahrung jetzt auch aus dem Beratungsgeschäft. Also wenn ich zum Beispiel CEOs coache oder berate, dann spreche ich da auch immer mit den Kommunikationschefs und Chefinnen, weil das sind Menschen, die sind ganz dicht dran, die wissen ganz viel über die, wie die ticken, was die brauchen, was funktioniert bei denen, was nicht. Die sagen ganz oft sowas wie, das ist eigentlich ein super Typ, der kriegt das nur nicht raus, so auf einer Bühne oder im Interview oder so.
Ja, und du musst es dann rauskitzeln. Ist es anders in der freien Wirtschaft als in der Politik?
Interessanterweise ist es, also es fing, ich bin jetzt seit 3 Monaten, glaube ich, nee, stimmt nicht, was haben wir denn jetzt Mitte? Ich bin seit März selbstständig, seit März diesen Jahres. Und ich hatte mal zwischen den Job einen Anruf von der Kommunikationschefin eines großen deutschen DAX-Unternehmens. Und die sagte, Frau Mohr, ich habe einen Vortrag von Ihnen gesehen über Olaf Scholz und was Sie sich da aus dieser Trickkiste, ne, was Sie da gemacht haben, um ihn zum Glänzen zu bringen, um ihn zum Leuchten zu bringen. Und ich habe dasselbe Problem mit meinem CEO. Das ist ein super Typ, aber es klappt nicht so richtig. Und können Sie mir da helfen? Können Sie mich unterstützen? Und ich habe gesagt, nein. Ich habe zu ihr gesagt, ich glaube nicht, dass ich ihr helfen kann, weil sie arbeitet ja schon mit absoluten Kommunikationsprofis zusammen. Zum anderen habe ich gesagt, glaube ich nicht, dass sich das übertragen lässt. Ich habe dir gesagt, ich habe das auch zum ersten Mal gemacht. Ich habe das auch zum ersten Mal gemacht und ich habe keine Ahnung davon im Grunde genommen. Ich habe mir Sachen überlegt und ausprobiert und geguckt, was funktioniert. Und sie war dann sehr hartnäckig und hat, bis ich dann gesagt habe, okay, dann schicken Sie mir mal irgendwas, was Sie brauchen. Und da stellte sich dann heraus, ach so, doch, das ist übertragbar. Weil das, was man in der Politik oder was ich in der Politik gemacht habe, hat ganz viel von auch diesem Stakeholder-Management am Ende. Also Olaf Scholz muss seine eigenen Leute ansprechen, ne, die Genossinnen und Genossen. Er muss Wähler ansprechen, er muss eine breite Öffentlichkeit ansprechen, er muss die Spitzzielgruppen ansprechen. Also es gibt ganz viele verschiedene Ansprachen, die man finden muss. Und das ist in der Wirtschaft eben genau das. Das ist genau so eine Herausforderung. Also wie reden wir mit den eigenen Leuten? Wie positionieren wir uns, um mit anderen großen Wirtschaftsbossen, unter anderen großen Wirtschaftsbossen wahrgenommen zu werden? Was ist die Punchline, die wir unbedingt in der Presse lesen wollen? Bla 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 bla. Also am Ende, also hat mich selber überrascht, aber es ist recht übertragbar, ja.
Das versendet sich.
Du hast vorhin gesagt, ich habe mir dann da was überlegt und dann haben wir das ausprobiert und ich habe das ja vorher auch noch nie gemacht. Woher holst du dir denn deine Ideen? Gibt es irgendjemanden, irgendwas, was dich dann inspiriert? Weil es ist ja auch ein enorm kreativer Prozess zu sagen, okay, was machen wir jetzt da? Woher holst du es? Auch natürlich dann, das ist ja dann auch wahnsinnig mutig, also wenn ich jetzt einen Job habe bei der SPD und meine Aufgabe ist eben auch diese Kampagne zu fahren, zu sagen, Habe ich jetzt so noch nie gemacht.
Lass mal machen.
Aber ich glaube, es wird gut. Das ist ja das Pippi-Langstrumpf-Prinzip. Haben wir noch nie gemacht. Es kann nur gut werden.
Wenn ich euch das jetzt so sagen könnte. Ich mag es, wenn es ein klares Problem gibt. Wir haben Lockdown, Olaf Scholz kann keine Bürgersprechstunden machen. Jemand sagt, wie sollen wir denn jetzt mit Menschen in der Pflege sprechen? Wie sollen wir mit Menschen in der Pflege ins Gespräch kommen? Dann wurde ein Studio aufgebaut für... Nee, ich darf nicht so viele Details erzählen. Dann wurde sehr viel ausprobiert mit digitalen Bürgersprechstunden. Man musste dann über alle Social-Media-Kanäle ganz viel posten. Hallo, hier mit dem Kanzlerkandidaten sprechen. Das hat nicht funktioniert. Und ich habe einfach... Ich denke dann halt sehr viel nach. Also ich weiß nicht, das klingt jetzt nicht besonders unorthodox, ehrlich gesagt. Aber ich denke dann sehr viel nach. Beim Spazierengehen, beim Laufen. Also funktioniert dann nicht so, dass ich vor dem Computer sitze und denke, ich muss jetzt irgendwas auf das Blatt schreiben, damit ich eine Lösung präsentieren kann und der Tag vorbei ist. Sondern ich denke dann halt einfach mehrere Tage nach. Und wenn man so meine Erfahrung, wenn man lange genug nachdenkt, dann kommt man oft auch auf eine gute Idee. Und in diesem Fall dachte ich dann, da hat sich dann ganz viel Wissen in meinem Kopf zusammengefügt. Nämlich das Wissen, dass bei Facebook geschlossene Gruppen ja der absolute Hit sind. Das Wissen, dass Olaf Scholz total gut ist im Dialog mit echten Menschen. Dann das Wissen, wir brauchen hier eine spitze Zielgruppe, nämlich Pflegende. Und dann habe ich meine Praktikantin losgeschickt und gesagt, sucht mir eine Facebook-Gruppe, in denen es um Pflege geht. Und dann kamen sie wieder und haben gesagt, hier, wir sind die pflegegeschlossene Facebook-Gruppe, 75.000 Mitglieder. Und dann habe ich die Admins angeschrieben dieser Gruppe und gesagt, hallo, na, habt ihr nicht Lust auf ein Live-Q&A mit dem Kanzlerkandidaten? Das ist wirklich nur für euch. Nichts davon geht nach draußen. Der will wirklich mit euch reden. Und dann haben die gesagt, ja, geile Idee. Das war so ein Moment, da bin ich dann... Das Büro Scholz, da war ich mir übrigens wirklich nicht ganz sicher, ob es funktionieren würde, weil die Moderator, diese Admins der Gruppe haben gesagt, ja, das möchten wir dann auch selber moderieren. Ja, okay. Hab vorher mit denen telefoniert und dann habe ich auf mein Bauchgefühl gehört, musste dann aber ins Büro Scholz gehen und sagen, okay, gute Nachricht, schlechte Nachricht. Gute Nachricht ist, ich habe hier eine potenzielle Zielgruppe von 75.000 Menschen aus der Pflege, exakt das, was wir wollen. Die schlechte Nachricht ist kompletter Kontrollverlust. Also ich steck nicht mehr drin. Die wollen das selber moderieren. Ich kann weder technisch helfen, noch kann ich moderieren. So, Olaf muss da echt durch. Ne? Und Olaf fand die Idee super, hat gesagt, ja klar, mache ich. Und das war wirklich hat sich als sehr gute Idee herausgestellt. Aber ja, das war eine sehr, sehr lange Antwort auf eine kurze Frage. Aber
ja, alles gut.
Ja, wie gesagt, die wirklich mittelinspirierende Antwort ist, ich denke relativ lange nach.
Worauf ich gerne nochmal zurückkommen würde, Karline, du hast vorhin darüber gesprochen, also dass ihr auch so ein CEO oder im Politiker unterschiedliche Zielgruppen hat, die ihr auch ansprechen soll. Und das ist ja auch so ein Grundprinzip der Rhetorik, der Kommunikation, also Perspektivübernahme. Für wen mache ich was? Für wen spreche ich und so weiter? Was macht man denn, wenn das Publikum sehr divers ist? Also ich sag mal, so ein Wählervolk. Das ist ja schon irgendwie, muss man dann irgendwie für jeden irgendwie was dabei haben? Oder, also das finde ich, also das ist ja so ungerichtet dann irgendwie.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstanden habe. Also es gibt ja auch in einer breiten Wählerschaft spitze Zielgruppen, wie zum Beispiel Menschen aus der Pflege. Und sich dann zu überlegen, wo finden wir Menschen aus der Pflege? Ja. Wenn es darum geht, wir wollen eigentlich alle ansprechen, geht es um eine Erzählung, die größer ist als alle Differenzen, wie zum Beispiel eins von 400.000. Bei Themen, die so gelagert sind, dass sie auch innerhalb der Partei von verschiedenen Flügeln oder wirklich übertragbar alles auf die Wirtschaft, ne, unterschiedlich gesehen wird, dann kann das ja die Kommunikation nicht lösen. Also den Schuh würde ich mir gar nicht anziehen.
Also es lohnt sich schon sozusagen dann eben einerseits eine große Erzählung zu fahren und andererseits aber dann ganz gezielt auf einzelne Publika drauf zu gehen, sozusagen aus deiner Erfahrung. So würdest du es angehen?
Absolut. Also das Wichtige ist, auch für wirtschaftlich arbeitende Unternehmen ist ja eine sozusagen eine übergeordnete Vision zu haben. Also in der Politik war das dankenswerterweise total klar, Olaf Scholz soll Bundeskanzler werden. So, das ist das Ziel und dann gibt es wahnsinnig viele Unterziele, wie Olaf Scholz muss in bestimmten Zielgruppen besser ankommen, muss in der eigenen Partei besser ankommen, Olaf Scholz muss gegen Armin Laschet kompetenter wirken, auch sein natürlich, so. Und so weiter und so fort. Da kann man ganz viele Ziele runterbrechen und dafür kann man sich dann kommunikative Formate und Maßnahmen überlegen. Und genau so funktioniert das in der Wirtschaft ja auch. Also je konkreter mir ein Unternehmen sagen kann, das ist unser kommunikatives Ziel oder zu sagen, das ist unser wirtschaftliches Ziel und hier matcht das unsere kommunikative Strategie und wie kriegen wir den CEO da rein in die großen Botschaften, mit ganz vielen kleinen Botschaften, die immer wieder auf diese große Erzählung, auf ein großes Narrativ einzahlen. Aber eigentlich ist es wirklich wichtig, dieses übergeordnete Narrativ immer klar zu haben. Was hat dieses Narrativ mit unserem Unternehmen zu tun, mit unseren Menschen, mit unserem CEO? Und das ist ja die große Herausforderung in der Kommunikation dieser Größe, dass alles, es muss manchmal nicht mal alles auf derselben Straße laufen, aber es ist schon hilfreich, wenn es dann in die richtige Richtung geht.
Und man muss halt unheimlich viel koordinieren auch, ne? Je größer das Unternehmen ist, wer da alles dann mitspricht und noch sein Ding macht, oder? Das ist ja auch nicht einfach.
Klar. Ja, das ist irre.
Das denke ich mir auch.
Ja, vor allem auch so die Erfahrung, die ich gemacht habe, auch in DAX-Unternehmen oder auch mit CEOs von mittelständischen Unternehmen ist, die sind in ihrem Job super, die wissen auch, dass sie sehr kompetent sind und trotzdem sind es aber Männer und Frauen, die Selbstzweifel haben, die auch unsicher sind an manchen Stellen, die vielleicht gerne diesen Job machen, aber nicht so wahnsinnig gerne im Mittelpunkt stehen, auf einer großen Bühne stehen, die rhetorisch nicht so die allerbesten sind. Wie erlebst du das, Karline? Welche Erfahrung hast du da gemacht?
Ja, das erlebe ich total oft, weil natürlich gerade CEOs, Menschen auf einer sehr hohen Führungsebene da oft sind, weil sie auf eine Art und Weise Nerds sind, weil sie in irgendetwas halt sehr, sehr, sehr gut können und nicht, weil sie so wahnsinnig gut reden können. Und das mache ich wirklich wahnsinnig gerne. Und ich glaube, der Trick, die große Magic besteht ja darin, da einmal genau reinzufühlen. Also mit welcher Art der Kommunikation fühlt sich denn jemand wohl? Und was sind, das kann man ja wirklich einfach am Reißbrett kann man die Leute fragen, wo siehst du dich mehr? Wie willst du wahrgenommen werden? Als humorvoll und menschlich oder als fleißig oder wie willst du mehr wahrgenommen werden? Das ist keine Entweder-Oder-Frage. Also willst du mehr humorvoll und menschlich jetzt mal wirken oder mehr fleißig und innovativ? Willst du mehr strategisch denkend, visionär wahrgenommen oder nah bei Deloitte? So, da kann man sich ja wirklich hinstellen und sagen, wo siehst du dich? Und das muss jemand selber sagen und entscheiden und sich wohl damit fühlen. Und ich glaube, das ist so der erste Schritt. Weil wenn man dann damit arbeitet, dann fühlen sich Leute ja auch wohl. Man kann ja jemanden, der ein Drinni ist, den kriegst du niemals dahin, extrovertierter zu sein.
Ja.
Karline, du planst oft den Auftritt von anderen für andere. Das haben wir jetzt schon ausführlich gehört. Wie oft denkst du dir, mein Gott, ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal selber. Am liebsten.
Ja, ich plane ja Sachen für Menschen, die Dinge können, die ich überhaupt nicht kann. Also das möchte ich auf gar keinen Fall selber machen. Ich möchte auf gar keinen Fall über, weiß ich nicht, Wirtschaftswachstumschancen, Werkzeuge in Deutschland sprechen oder solche Dinge.
Okay. Also da bist du dann doch lieber im Hintergrund, weil dir die Themen auch dann eigentlich nicht so liegen.
Ich suche mir die Öffentlichkeit, die mir Freude macht, die suche ich mir selber und deswegen
bist
macht
du bei
mir
uns
so viel Spaß.
Zum Beispiel.
Deswegen bin ich bei euch zum Beispiel. Das macht mir großen Spaß mit euch.
Ja, Clemens, wir haben noch eine Rubrik.
Oh ja.
Die haben wir noch gar nicht so oft abgefeuert, oh ja, aber heute.
Heute ist es soweit. Es muss einfach sein mit dir, Karline.
Kritik Royal.
Die große Frage ist, wer kommuniziert von den PolitikerInnen in deinen Augen gerade am besten und warum? Parteiübergreifend. Also,
ja.
Wie nimmst du das gerade wahr?
Ich finde, jetzt werde ich selber wie so eine Politikerin, weil ich meine erste Antwort wäre zu sagen, das kommt darauf an, was man am besten findet. Ich glaube, dass die Taktik in der jetzigen Situation überlegt und zurückhaltend und sachlich zu kommunizieren, ich halte die schon nicht für ganz falsch. Ich persönlich finde, das wäre so eine professionelle Bewertung. Ich persönlich kann sehr gut, sehr viel anfangen mit der Art und Weise, wie Robert Habeck kommuniziert, weil der eben einen neuen Stil der Kommunikation prägt, weil der aufmacht, weil der Menschen mitnimmt in den Zweifel. Und das finde ich total spannend, weil das tradierte Bild von PolitikerInnen ist ja das Deutsche, dass gerade die Deutschen möchten jemanden, der ihnen sagt, wo es lang geht. Die wünschen sich eine Autoritätsperson. Also niemanden, der wie Robert Habeck sagt, ich weiß es ja auch nicht so genau und es ist aber vielleicht und man müsste so. und das verstehe ich schon, dass man in der Politik dann eben auch schauen muss, was überzeugt denn die Mehrheit des Landes so. Und Robert Habeck mit seiner Art zu kommunizieren spricht aber eben eine deutlich jüngere Generation an. Also ich glaube, das fängt bei den Millennials an und geht dann eben immer weiter runter, die eben damit aufwachsen, dass man nicht immer alles sofort wissen muss, dass Zweifeln auch Stärke ist. Und mich holt das total ab.
Glaubst du, da ist auch jemand dahinter? Also so jemand wie du?
Ich glaube vor allem, dass so wie Robert Habeck, das ist das, was ich gerade meinte, du kannst nichts aus jemandem rausholen, was nicht drin steckt. Und Robert Habeck ist ein Rhetoriktalent und er ist ein wahnsinnig authentischer und eben rhetorisch starker Mensch. Und dass da natürlich große Teams sind, die Reden schreiben und so weiter und so fort und die Kommunikation mit dem Plan klar geschenkt, aber dass er eben so ist, wie er ist, liegt daran, dass Robert Habeck Robert Habeck ist.
Und wenn es jetzt um Kommunikation geht bei PolitikerInnen, wer hat aus deiner Sicht aktuell am meisten Nachholbedarf?
Wir können ganz offen sprechen.
Ach, ich hätte jetzt so aus dem Bauch heraus Christian Lindner gesagt, obwohl ich da auch fairerweise einfach sagen muss, dass mich einfach alles wahnsinnig nervt, was er sagt. Vielleicht aber ist die Art, wie er es sagt, gar nicht mal so schlecht, aber da kann ich Form und Inhalt so schwer trennen, weil ich einfach so genervt bin.
Okay.
Also toppt Christian Lindner auch Hubert Aiwanger?
Du musst wissen, wir haben hier ja, wir kommen ja oder leben beide in Bayern. Das ist ja auch nochmal so ein ganz eigener,
ganz besonderer
Teil Deutschlands.
Und wir haben den Hupsi hier.
Wir haben den Hupsi, wir haben den Markus. Das ist schon, wir müssen nochmal durch ganz andere Täler.
Das ist rhetorisch eine ganz eigene Liga, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Die kann man eigentlich alle auf die Liste setzen. Ich weiß nicht, da müsste ich länger drüber nachdenken, wer mein unangefochtener. Wisst ihr, ganz ehrlich, am Ende ist die schlimmste Kommunikation, die es gerade gibt, die Kommunikation der AfD, und zwar gerade, weil sie so gut ist.
Weil sie so gut ist, also weil sie so verfängt, ne?
Ja.
Das heißt, auch auf TikTok zu gehen zum Beispiel so extrem, in diese junge Zielgruppe mit ganz platten Sachen, das funktioniert einfach.
Ja, vor allem bedient sich die AfD eigentlich eines Boulevardprinzips, das nämlich besagt, wir hören hin, was das Volk gerade bewegt. Und wir berichten genau so, wie es das Volk gerade braucht. Und das macht die AfD. Die hat die, wenn die ein Wahlprogramm schreibt, dann ringen die nicht jahrelang wie andere Parteien mit Expertinnen und Experten und ist das unsere Linie und haben wir da nicht mal auf einem Parteitagsentschluss das so und so und können wir das noch und ist das noch der Kern unserer Partei? Ist der AfD scheißegal. Die fragen einfach, was geht denn gerade ab? Oder die sagen, was sagen denn die Grünen? Super, wir sagen das Gegenteil. So. Mhm.
Ja.
Und daraus
schlimm.
Machen, na, also die AfD fängt ja, setzt ja, ach, ist ja egal, wirklich. Lasst uns fröhlicher aus diesem Podcast ausstellen.
Aber trotzdem, wir müssen diesen einen Sonderfall, also Markus Söder, wir reden oft über ihn, Genie oder Wahnsinn, zum Beispiel Hashtag Söder ist. Ist das genial oder ist es einfach nur genial daneben? Ich weiß es nicht. Karline, was ich brauche jemanden, der das für mich einordnet.
Ja, ist leider gut.
Ist leider gut.
Ja,
und okay. Das weiß ja der Markus.
Ja, weil alle doch darüber reden. Mhm. Ja. Weil auch das Essen, ne, das schaut, Markus Söder hat sich wahrscheinlich gedacht, das ist meine Vision von mir als Politiker. Es gibt ein übergeordnetes Ziel, das will ihn kernig und bodennah und bayerisch und weiß was auch immer. Und dann sagt jemand, wie wär's denn, Markus, wenn du öfter mal deinen Brathendl oder irgendwas, was man da bei euch in Bayern so isst, auf Instagram postest, weil das zeigt dann, dass du ein kerniger, bayerischer, bodenständiger Kerl bist. So. Und schon hast du ein Kommunikationsformat, das auf die große Vision einzahlt.
Ja, so
und
einfach.
Es gibt ja auch den, Hashtag Söder isst nicht. Also als er in China war beispielsweise, Entenzungen oder diese Hühnerfüße hat er fotografiert, hat er gesagt, esse ich nicht. Kaninchenköpfe. Das hat für Aufsehen. Darüber hat Maischberger mit ihm gesprochen. Da hast du halt einfach mal, zack.
Es ist aber schade, dass das an mir vorbeigezogen ist.
Weiß ich gar nicht, ob das so schade
auch ob
ist.
Das
aber was mich noch interessieren würde, Karline, um ein bisschen mal wegzugehen von diesem ganzen Politik-Business.
Entschuldigung, ich bin noch bei den Kaninchenköpfen. Ich weiß auch nicht, für welchen, wenn ich diese Frage noch in den Raum darf, für welchen Politiker oder welche Politikerin wäre es denn ein gutes Signal, sich beim Kaninchenkopfessen fotografieren zu lassen. Also welche Wählerschaft würde denn sagen, ja, das ist mein Mann, das ist meine Frau, ich möchte jemanden an der Spitze, der Kaninchenköpfe ist. Das ist, ist keine gute Botschaft.
Ja,
also Clemens, ich weiß jetzt, ich schaue jetzt mal so in den Osten nach Bayern, ich weiß nicht, so
im Bayerischen Wald, ich weiß nicht,
im tiefsten Bayerischen Wald, weiß ich nicht, die Heimat vom Hupsi.
Da.
Bayerische Jägerinnen und Jäger, nein, um Gottes Willen. Also, aber ich glaube, da gibt es schon auch ganz Zünftige, die sagen, jawohl, das ist genau das Richtige. Schau da her, da nicht so ein Veganer, so ein Geschwindliger, sondern zack.
Wir essen das Tier ganz, gell?
Ja, alles. From nose to tail, gell?
Ja, schon. Aber der Söder Markus, der will ja nicht nur bei diesen Bauern in Brandenburg, sag ich schon, in Niederbayern. Ja, der will ja eine größere Zielgruppe erreichen.
Deswegen hat der Markus ja nicht gegessen.
Ja, genau.
Ja, deswegen hat er das clever gemacht. Ach Gott. Wir reden mittlerweile über Kaninchenköpfe. Soweit ist gekommen
in unserem
Podcast.
Es ist eskaliert.
Ja, Clemens würde einfach sagen, jetzt
toten Ratten gestartet.
Sind bei Kaninchenköpfen. Ich finde, jetzt sollten wir noch einen Schwung machen zum Thema.
Lampenfieber.
Karline, du wirkst sehr cool, sehr smart, sehr schlau. Ist Lampenfieber für dich überhaupt eine Kategorie, ein Thema?
Dankeschön, das ist aber sehr nett, wenn ich das sagen darf. Jetzt kann ich gut schlafen heute. Lampenfieber, es geht so, weil ich tatsächlich jemand bin, mich lädt das auf, mit Menschen zu reden, vor Menschen zu reden, auch zu merken, dass, weiß ich nicht, Witze ankommen oder Inhalte ankommen, so das macht mich froh und deswegen freue ich mich ganz oft eher auf Auftritte. Also ich bin seit 2 Jahren oder so, bin ich nebenbei Hochzeitsrednerin. Und das sind tatsächlich zum Beispiel so Auftritte, da sind alle um mich herum so nervös und flatterig und aufgeregt. Und ich freue mich einfach immer schon Tage vorher wie ein Keks. Weil man kann eigentlich, so noch Zeiten, das, ne, super dankbar. Man kann gar nicht so viel falsch machen, weil alle sind bereit, es gut zu finden. Und da habe ich zum Beispiel auch gar kein Lampenfieber.
Ist denn Lampenfieber für SpitzenpolitikerInnen ein Thema oder sind die schon so abgeklärt, dass die sagen, ach Gott, egal welches Studio, welche Bühne, welches Bierzelt,
los
Hauptsache,
geht's.
Hauptsache ich kann sprechen.
Ach, die einen so, die anderen so. Das ist wirklich total unterschiedlich, würde ich sagen.
Und wenn du jetzt selber KlientInnen hast mit großem Muffensausen, wie kannst du die beruhigen, weil eben so ein CEO, wir haben vorhin darüber gesprochen, heißt nicht unbedingt, dass der der große Bühnenredner ist, der große Kommunikator.
Das stimmt. Also mein Mastertrick ist da tatsächlich mit interne Formate, halböffentliche Formate, kleine Formate, also die kleinen Bühnen zu schaffen, auf denen man Dinge übt, damit zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn man will, dass jemand mal ein emotionales Zitat gibt oder eben auf eine erwartbare Frage auch wirklich kantig und schlagfertig reagiert. Wenn du halt jemanden hast, der eher kontrollorientiert ist, der eher ein Drinni ist, dann kannst du dem nicht einfach sowas auf den Zettel schreiben und sagen, jetzt sag das mal nachher. Das kannst du auch, wenn du das vor der Kamera 30 Mal übst, dann wird's besser. Das stimmt. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist das, was wirklich den Change macht, ist sowas eben in nicht ganz so öffentlichen Runden und Formaten vorzubereiten, zu üben, sowas mehr intuitiv kommen zu lassen, damit jemand merkt, oh, die Leute lachen wirklich, das kommt wirklich gut an. Mit Verstärkung arbeiten am Ende. So. Also was ich oft mache, ist, wenn man so ein internes Format aufsetzt, zum Beispiel sagen wir einfach ein Q&A, Mitarbeitenden Q&A, ne? MitarbeiterInnen können Fragen stellen und das finde ich immer gut, wenn das moderiert wird und dann kann man ja Sachen zuspitzen und sagen, ah, also du meinst, also jemand sagt und wir müssen jetzt unter Einsatz all unserer Möglichkeiten versuchen, mit dem geringsten Schaden aus dieser Krise zu kommen und dann könnte man sagen, du meinst, wir müssen mit Wumms aus der Krise kommen und dann sagt dein Gegenüber, ja, genau. Dann hat er das schon mal gehört, dann hat er schon mal den Wumms gehört. Dann kommt, wenn man sowas vorschlägt, sowas nicht so völlig aus dem Nichts. Übrigens, das ist wirklich jetzt ein fiktives Beispiel, um das Prinzip zu verdeutlichen. So ist jetzt nicht der Wumms entstanden, aber nur um zu erklären, wie diese internen...
Der Doppelwumms.
Der Doppelwumms. Also wie ich das meine, mit diesen internen Formaten sowas auf der kleinen Bühne zu üben. Nur dann fühlt sich jemand wirklich damit wohl, wenn er merkt, das kommt wirklich gut an. Und dann vorher auch jemandem aus diesem vertrauten Kreis mit dem zu sprechen und zu sagen, schau mal, sag ihm oder ihr doch nochmal, dass du das gut findest oder dass das wirklich gut angekommen ist, ne? Also, dass man nach so einer Runde nochmal bestärkt und sagt, hey, was du da vorhin zum Thema X gesagt hast, das kam wirklich gut an, da kamen auch besonders viele Herzchen oder da haben viele Mitarbeitende im Nachklapp nochmal gesagt, dass sie das gut fanden und das sichert jemanden, sich dann irgendwann in eine Talkshow zu sitzen und es wirklich rauszuhauen. Mhm.
Spannend, ja, das stimmt, das ist ein guter Gedanke. Also Training on the Job gleich mal, also schon reingeschmissen zu werden, aber nicht gleich in die Arena sozusagen, sondern erstmal in einen kleinen Rahmen. Ja, wie du hast gerade schon selber, wir hätten das natürlich auch nochmal hier auch aufgebracht, dieses Thema, weil wir das auch sehr charmant finden. Du arbeitest auch als Hochzeitsrednerin und dazu passt vielleicht unsere letzte Kategorie.
Hobbala.
Ich weiß gar nicht, ob du weißt, was Hobbala heißt.
Huch?
Ja, das ist die offiziell hochdeutsche Übersetzung von Hobbala. Sehr gut, sehr gut. Also als Hochzeitsrednerin, da könnten wir uns vorstellen, da läuft nicht immer alles glatt. Was waren so die größten Fails, die du in diesem Kontext erlebt hast?
Ein Brautvater, der eine Rede halten sollte, also der mit eingebunden war in die Zeremonie und der aber so aufgeregt war, dass er so betrunken war. Nein.
Oh Gott.
Der konnte auch wirklich nicht mehr gut stehen. Es waren 38 Grad, der Mann war alt, der hat geknallt, das war wirklich alles ganz schlimm. Ich hatte Angst, dass der mir wirklich vorne einfach zusammenklappt. Das war gar nicht gut. Und dem habe ich dann literweise Espresso reingepumpt und Wasser und sehr viel mit ihm geübt und habe vorher aber auch noch, das war wirklich ganz schlimm, habe die KellnerInnen so an den Seiten platziert und gesagt, ihr stellt euch hier einfach hin, aber eure wahre Aufgabe ist es, ihn aufzufangen, wenn er umfällt, okay? Und eine sehr schöne Geschichte ist auch, der Bräutigam, der seine Hose vergessen hat.
Seine Hose vergessen? Wo kam er denn her?
Das ist die große Frage.
Er hatte einfach seine Anzughose vergessen.
Oh Gott.
Und dann fiel ihm das auch wirklich so kurz vor der Trauung auf. Und zwar, es war einfach auch sehr lustig. Und dann haben wir irgendwann jemanden von den Gästen gesucht mit der gleichen Statur und einem ähnlich farbenen Anzug und haben gesagt, wir brauchen deine Hose. Und dann saß der halt am Ende in der Pyjama-Buchse unter den Gästen.
Aber ist auch eine Geschichte fürs Leben, einfach. Muss man einfach sagen. Also ich würde meine Hose geben. Also auf jeden Fall. Also das ist ganz klar. Ganz klar.
Und das ist das Wichtigste, glaube ich, dass es irgendetwas gibt, worüber niemand redet über die perfekte Hochzeit. Ne? Niemand weiß mehr, niemand wird in 20 Jahren sagen, aber die Austern, die waren wirklich, nein, alle werden sagen, und dann saß der Urs dann da in Jogginghose in der ersten Reihe. Das ist die Geschichte.
Absolut.
Ja, jetzt ist es ja aber bei Hochzeiten auch so, und wir sind ja hier, wir sind ja ein Service-Podcast, wir sind ja ein Dienstleistungs-Podcast, wir hauen ja Tipps auch für unsere Hörerinnen und Hörer raus. Hochzeiten ist ein Thema, irgendwann ist jede damit mal konfrontiert. Vielleicht nicht unbedingt, weil er oder sie selbst heiratet, sondern weil man vielleicht als Trauzeuge, als Trauzeugin, Freund, Freundin, Vater, Mutter, wie auch immer, eingeladen ist und eine Rede halten soll bei einer Hochzeit. Hochemotionaler Tag. Hast du da irgendeinen Tipp für alle draußen, die vielleicht demnächst mal so eine Rede halten müssen? Was gilt es zu beachten? Wie wird es so, dass das Brautpaar hinterher sagt, es war so schön?
Ja, der Tipp lautet, kommt auf meine Website hurrahurrahochzeiten.de. Da habe ich euch nämlich eine ganze Seite gebaut, wo drin steht, auf was ihr achten müsst.
Heißt die wirklich so hurrahurrahochzeiten.de?
Ja, weil sich ja niemand, wenn ich sage, kommt zu carlinemohr.de, dann sagen alle, wer, was, Caroline? Das bringt einfach nichts. Gerade okay. Auf Hochzeiten, Mundpropaganda, so, da muss ich immer sagen, hurrahurrahochzeiten. Okay. Und das finden die Leute. Jetzt habe ich sehr oft gesagt, Entschuldigung.
Ja, kein
also,
Problem.
Was total wichtig ist für eine Hochzeitsrede, ist mit einem Erdbeben einzusteigen, wie ich glaube, Henry Nannes immer sagte, mit einem Erdbeben einsteigen und dann langsam steigern und nicht mit liebe Gäste und schön, dass ihr da seid und heute ist ein besonderer Tag, so schnarch, sondern hallo zusammen, dass der Ulf da vorne in Jogginghosen sitzt, hat einen sehr guten Grund. Wie auch immer. Es ist total wichtig, die besonderen Dinge zu erzählen. Nicht sagen, mein Mann oder meine Frau ist humorvoll und charmant, sondern zu erzählen, warum ist er humorvoll und charmant. Es gibt, oder der mein bester Freund oder meine beste Freundin, sondern eben zu erzählen, wann hat jemand was wirklich Witziges gemacht, was Absurdes gemacht, an welchen Moment erinnert man sich heute noch gerne, was ist so eine Geschichte, die total typisch ist. Und es kann auch eine kleine Geschichte sein, es kann auch was Kleines sein, es kann ein kleiner Moment sein, aus dem man dann aber ableiten kann, warum das typisch für diese Person ist. So erzählt man gute Geschichten über Menschen.
Clemens, an uns geht es halt vorbei, weil wir beide sind ja schon verheiratet. Also nicht wir beide, aber es ist halt, für uns ist schon rum.
Für
gell?
Uns ist,
also,
ist schon rum. Und
bei euren Hochzeiten was schiefgegangen?
Ja.
Oh ja.
Ja.
Willst du anfangen?
Das würde mich, oder? Das würde mich sehr interessieren.
Fang du an, Clemens.
Also, es ist wirklich, wir haben von einem sehr guten Freund und der Familie, und das hat uns wahnsinnig gefreut, die haben tatsächlich zwei Käfer-Cabrios. Ein blaues und ein grünes, und wir haben dieses grüne Käfer-Cabrio für die Hochzeit bekommen. Ein geiles Teil. Also wirklich, es war also grün und dann innen drin so braunes Leder bespannt. Und der Papa von dem sehr guten Freund von mir hat das Ding so auf Hochglanz getrimmt, dass ich das Gefühl hatte, wir fahren es gerade vom Band. Also der sah aus wie direkt von VW. So, pass auf. Alles super, wir haben
Clemens, ich kann dir, mir die Geschichte nicht anhören. Ich kann mir jetzt nicht anhören, wie du diesen Käfer irgendwo gegengefahren hast. In den Graben, in eine Jauchegrube, gegen ein Schild. Ich kann es nicht ertragen. Ich kann die Geschichte jetzt schon nicht ertragen.
Karline, atmen. Alles ist gut gegangen. Wir haben Fotos gemacht. Wir haben den rumgefahren. Ich bin gefahren, meine Frau neben mir, alles gut. Wir waren in der Kirche und so weiter. Dann nach der Kirche ging es Richtung Gasthaus, Gaststätte. Das waren ein paar Kilometer. Wir fahren und hinter uns natürlich die lange Schlange an Autos. Wir fahren also zu der Gaststätte und es ist so eine Umgehungsstraße. Und wir fahren so einen Kreisel, klar, Kreisel extra Runde, 2, 3, dann weiter und ich merke so, das Auto fängt an zu wackeln. Und ich dachte so, okay, also das ist nicht normal, ich habe ihn gestern auch abgeholt, bin da so fast 20 Kilometer gefahren, das ist irgendwie nicht normal und habe angehalten. Ich hab ihn nicht in den Graben gefahren, ich war noch so nüchtern, dass ich das geschafft habe. Nein, es war, und dann stiegen wir aus. Hinter uns, alle natürlich auch angehalten, eine ewige Autoschlange gefühlt. Und dann war es tatsächlich so, der hintere Reifen links, die Käfer haben ja so, das, wie sieht denn das aus? Das sind so Abdeckungen über den Reifen. Also man sieht die Schrauben nicht, sondern das sind wie so Schüsseln drüber. Und es waren sofort zwei Freunde da, einer auch Polizist und einer ein Notfallmediziner tatsächlich, ein Anästhesist, der gleich so mit dem Koffer so aus seinem Auto raus und so ein handwerklicher Typ, macht diese Schale ab und es fallen einfach alle Schrauben von diesem Rad fallen in diese Schraube. Also dieses Rad war einfach wirklich nicht mehr dran. Und ich war so froh. Und dann haben die aber sofort so, ja, ihr kümmert euch nicht darum, ist alles gut. Dann haben die alle wieder reingedreht und dann ging es auch wieder weiter. Aber ich werde nie vergessen, wie auf dieser Umgehungsstraße ein langer Konvoi an Wägen steht mit Leuten mit Sonnenbrille super angezogen, ein paar Rauchen. Und so, also einfach so auf so einer Bundesstraße gefühlt stehen so Leute rum und alle Leute, die uns entgegengekommen sind, haben sich gefragt, was geht hier eigentlich ab? Hier ist ein Brautpaar, hier ist irgend so ein Käfer, hier sind so coole Leute. Also das war so unsere Hochzeitsgeschichte, die wahrscheinlich niemand mehr vergessen wird.
Kleiner Bug in der Hochzeit.
Bitte?
Da hat jemand.
Ich habe einen richtig schlechten Scherz gemacht.
Oh, Bug, ja. Und der Familie war es unheimlich peinlich, dass das passiert ist, wobei sie eigentlich gar nichts dafür können. Also dieser Käfer, der war eigentlich in einem Top-Zustand. Das war einfach, vielleicht war es diese Kreiselei. Das ist jetzt meine Theorie.
Ja.
Katja, dein Bug in der Hochzeit.
Ne, es waren zwei Vorfälle. Also ein Vorfall, das war jetzt auch wirklich gar nicht, das war überhaupt nicht lustig, war gar nicht lustig, sondern wäre das anders ausgegangen, wäre auch die Hochzeit, wäre der Abend da schon beendet gewesen. Weil es war nämlich so, wir waren in einer Location, in einer sehr, sehr schönen Location. Wir haben in Oberstdorf geheiratet und nach Oberstdorf kommt ja nicht mehr viel. Also da sind Berge und wir haben... Im Trettachtal gab es eine wunderbare Location, die es jetzt nicht mehr gibt, leider. Das Café Gruben war das damals. Und da haben wir haben gesagt, wir wollen nicht so eine spießige Hochzeit haben, sondern wir wollen irgendwie schön Barbecue, dass jeder sich so holen kann, was er will. Und aber bei uns am Tisch saß eben die ganz kleine Nichte meiner Frau. Und die war damals, die saß im Hochstuhl und die war vielleicht ein Jahr oder so. Und was da passiert ist, ist, dass eben eine Bedienung tatsächlich die Suppe über den Kopf der Kleinen ausgeschüttet hat. Das war überhaupt nicht lustig. Es war furchtbar. Also es war ganz, ganz furchtbar. Die hat natürlich dann geschrien und alles. Und wir haben gedacht, okay, jetzt ist der Abend ist vorbei. Das Gute ist allerdings, dass eben... Ich glaube, ein Onkel meiner Frau, Kinderarzt ist, der war da und der ist dann sofort gekommen, hat sich das angeguckt und wir haben das beobachtet und die Suppe war Gott sei Dank nicht mehr so heiß. Also sie kam nicht direkt aus der Küche, sondern wurde schon ein bisschen rumgetragen und so, sodass der Abend weitergehen konnte. Aber das war schon mal wirklich so Worst-Case-Szenario. Aber da war Gott sei Dank die Kleine dann gut versorgt und wir konnten dann auch weiterfeiern und wir haben so gut weitergefeiert. Ihr müsst euch das vorstellen, es war wirklich, also Trettachtal bedeutet, da ist dann nichts mehr. Also da neben uns gab es noch ein Haus und sonst sind da nur Berge, nur Natur, nur Tiere. Und trotzdem haben wir es aber geschafft, dass die Polizei dreimal an diesem Abend kam und gesagt hat, da hat sich der Nachbar beschwert. Und,
von dem einen gesagt, Haus oder was?
Ja. Wie wir dann im Nachhinein erfahren haben, gab es es wohl auch gar nicht so selten. Und das war sehr, sehr lustig. Und eine Freundin von mir hat dann gesagt, Katja, kümmere dich um nichts und so. Ich gebe da jetzt einfach meinen Namen an. Und es war dann echt, dann lief es dann richtig mit Anzeige und so. Und das war echt witzig. Und die Polizei ist dann immer wieder gegangen. Dann sind sie irgendwann wieder gekommen und so. Und dann irgendwann, glaube ich, um 5:30 waren wir auch fertig. Aber das war unsere Hochzeit.
War nicht schlecht.
Ja, vergisst man auch nicht.
Bisschen was los. Aber ja, ihr seid alle doch verheiratet und habt gute Geschichten zu erzählen.
Ja.
So. Ja, also deswegen.
Aber eben leider, also wahrscheinlich werden wir dich in der Funktion jetzt nicht mehr buchen. Das sage ich jetzt mal so.
Ich hab überlegt die ganze Zeit, ob, wie gesagt, meine Seite heißt, es tut mir wirklich leid, ich muss es jetzt nochmal sagen.
Sag's nochmal.
Für die Pointe. Die Seite Hurra, Hurra, Hochzeiten könnte man natürlich auch noch doppeln für Scheidungen. Wie wäre es, wenn man einen Button auf diese Seite macht? Und wenn man da draufklickt, also da steht dann, es hat nicht geklappt, Fragezeichen. Man klickt drauf und die Seite dreht sich quasi um und dann steht da schade, schade, Scheidungen. Und dann
also es war vielleicht ein Gag, aber Karline, ich finde es nicht so schlecht. Ich glaube, auch du würdest auch eine gute Scheidungsrede hinkriegen.
Ich wäre eine brillante Scheidungsrednerin. Bitte, falls es jemand hört, das ist wirklich bei einer Scheidungsparty und eine Scheidungsrede, da steckt fast noch mehr drin als eine Hochzeitsrede, wirklich.
Ja, und die Stimmung ist auch ausgelassener.
Endlich!
Ich habe bisher nur einen Auftrag. Also da sind noch Termine frei, Leute.
Also ich sehe schon. Also du bist also im nächsten Bundestagswahlkampf, du hast gar keine Zeit, weil du jetzt schade-schade-scheidung.de wuppst.
Ja, wir hätten dich ja für so ganz schwierige Fälle, so Bayern-SPD, hätten wir dich jetzt noch versucht anzuwerben, aber ich glaube, da ist schade, schade, Scheidungen vielleicht lukrativer, weiß ich nicht.
Ja, das weiß ich auch nicht. Aber da kann auf jeden Fall nichts mehr schief gehen bei schade, schade, Scheidungen.
Das stimmt. Ich glaube, einen schöneren Schlusspunkt kriegen wir jetzt hier heute auch nicht mehr hin, wahrscheinlich. Ja.
Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass wir dich so ausquetschen durften, nochmal zu diesen ganzen Sachen, die du machst. Also ist ja echt unglaublich. Und also mittlerweile eben für alle da draußen nochmal, die Karline ist jetzt Freelancerin, die kann man jetzt buchen. Nicht nur für Scheidungen und nicht nur für Hochzeiten, das sei gesagt, sondern auch für ganz andere Dinge, wie ihr heute ja schon gehört habt.
Also sollte irgendjemand da draußen sein und sagt, Mensch, Kanzlerin, Kanzler, das wär's für mich. Einfach mal bei der Karline gucken und schauen, was geht.
Und dann schauen wir, was geht.
Genau, und nächste Woche hast du eine E-Mail von Markus Söder.
Hurra!
Hurra! Hurra, hurra!
In diesem Sinne, vielen, vielen Dank für deine Zeit, Karline, und alles Liebe.
Ich danke euch.
Tschüss.
Tschüss, tschüss.
Das versendet sich. Der Podcast mit Katja Vogt und Clemens Nicol. Redaktion und Produktion, die beiden Hosts. Musik, Hansi Enzensberger und Manfred Mildenberger. Stimme, Maren Ulrich. Eine Produktion von Resi 1000 Volt
2024.
Ja, das war wieder ein sehr, sehr schönes Gespräch, wie alle unsere Gespräche, aber heute eben mit diesem politischen Touch und mit einem Blick hinter die Kulissen in die Politikwelt und
wie man ihn sonst selten bekommt, würde ich sagen. Also ja, natürlich ist es irgendwie klar, dass da viele Leute an so einer Partei und an so einem Spitzenkandidaten arbeiten, aber ich bin jetzt schon so mehr noch ins Nachdenken gekommen, wie viel da so dahinter steckt in so einem Wahlkampf, wie wir ihn jetzt auch wieder erleben. Europawahl steht an für uns alle, ne? Vielleicht schaut ihr oder schauen wir alle jetzt auch nochmal genauer hin. Was wird da wie kommuniziert? Wie werden KandidatInnen dargestellt? Was wird auch nicht kommuniziert vielleicht. Was machen die für Talk-Formate plötzlich? Oder, also das kommt ja jetzt erst alles erst
noch. Ja, ich finde, von der Europawahl nimmt man ja noch gar nicht so viel wahr. Also die meisten nehmen es ja erst wahr, wenn dann Plakate hängen und dann sagt man, huch, wer ist die Frau, wer ist der Mann und was wollen die eigentlich? Ah, ja. Okay, und das ist ja auch sehr, sehr schade. Aber ja, es war ein sehr interessanter Einblick. Und was wir auch, glaube ich, rausgehört haben, ist, Inszenierung, ja, ist part of the deal und jemanden für die Bühne vorzubereiten und kommunikativ eben auf den Weg zu schicken, ja, aber letztendlich, der Typ ist der Typ. Den kannst du nicht verändern und das muss schon authentisch rüberkommen.
Also du kannst aus einem Olaf Scholz keinen Markus Söder machen und umgekehrt. Es ist nicht möglich. Also das geht immer nur bis zum gewissen Punkt und dann bricht's. Und wenn du dann eine Kampagne fährst, die an deinem Kandidaten oder an deiner Kandidatin vorbeigeht inhaltlich, dann wirst du wahrscheinlich scheitern, weil irgendwann wären die Wählerinnen und Wähler, die auf die Schliche kommen, dass das nicht geht.
Ja, und ich glaube, das merken die ganz schnell. Also, ja. Und das merkt man ja dann auch, wenn so Kandidaten sich auch einfach nicht wohlfühlen in ihrer Rolle oder irgendwas vorspielen, was sie nicht sind, das wird nicht funktionieren. Aber ja, sehr, sehr interessant, was da alles so passiert hinter den Kulissen. Und ich stelle es mir auch diese Arbeit sehr, sehr anstrengend vor, um ehrlich zu sein.
Aber ich denke, ist auch rausgekommen, Karline ist eine taffe Frau. Ich weiß nicht, ob sie es jemals wieder machen wird, so eine Kampagne zu fahren. Sie könnte es natürlich. Sie wird wahrscheinlich auch immer wieder Angebote jetzt bekommen. Aber ich glaube, sie hat auch schon so viele Sachen in ihrem Leben gemacht. Ach du, dann macht sie ja was anderes.
Also, und ich glaube, die hat so viele Pläne in ihrem Kopf, über die wir jetzt ja natürlich gar nicht gesprochen haben. Aber also da mache ich mir keine Sorgen.
Gar keine Sorgen. Nee. Gar keine Sorgen. Für euch gilt natürlich trotzdem informieren. Wählen gehen, 9. Juni. Und wenn ihr da nicht an eurem Wahlbüro seid, dann Briefwahl natürlich. Geht auch bei der Europawahl.
Genau, weil gar nicht zu wählen ist überhaupt keine Option. Das gilt bei der Europawahl. Es gilt aber auch für uns beim Deutschen Podcastpreis. Was für eine Überleitung, Clemens. Und es ist nicht aufgeschrieben. Das müssen wir an der Stelle mal sagen. Die kommt einfach so aus mir raus.
Die kommt ja, weil du einfach so ein abgezockter Profi bist.
Das ist der absolute Wahnsinn. So.
Deutscher Podcastpreis votet für uns. Entweder auf der Seite vom Deutschen Podcastpreis, kann man sich auch hergoogeln, oder einfach auch bei uns. Ne? www.dasversendetsich.com.
Genau. Und da ist direkt auf der Startseite, findet ihr den Button. Der ist nicht zu übersehen und da heißt zum Voting. Und da könnt ihr dann einfach für uns abstimmen und wir sind ja im Rennen, das muss man auch mal sagen, mit ja ganz großen, reichweitenstarken Künstlerinnen und Künstlern und mit so Newcomern wie zum Beispiel Thomas Gottschalk und Mike Krüger, die sind ja wirklich noch nicht lange im Geschäft. Und
klingelt bei mir gar nichts.
Sagt ja gar nichts, Thomas Gottschalk, ja, das ist, solltest du aber kennen, kommt auch aus Franken, aber gut, ja.
Ah ja, gut.
Egal, vielleicht einfach mal Wikipedia gucken, Thomas Gottschalk und ja, mit denen nehmen wir es aber auf und wenn ihr der Meinung seid, ja klar, dann eure Stimme und wie gesagt, unser ewiger Dank ist euch sicher.
Ewiger Dank. Und unsere nächste Folge in 2 Wochen.
Genau. Bis dahin, alles Gute.
Ciao.